Auch von der heutigen Predigt kann man ein ausführliches Handout dort hinten bekommen und das nachher noch einmal sich zu Gemüte führen. Das Thema für heute Morgen lautet: Die Arbeit hinter mir, die Rente vor mir, was macht das mit dir? Es muss niemand Angst haben, dass ich jetzt nur noch Abschiedspredigten halte, aber wer weiß, dass ich so, immer wenn so besondere Jahre da sind, dann halte ich auch so eine besondere Predigt und lass mal so ein bisschen Einblick, geben was Einblick in mein Leben. Es lässt sich ja nicht verheimlichen. Bin vorige Woche 65 Jahre alt geworden und in zwei Monaten gehe ich in Rente. Noch seid ihr wach, das ist gut, das ist gut. Hochinteressant, was für tolle Worte ich zum Geburtstag bekommen habe. Gerade bekommen wir die Nachricht, dass in Rom der Petrusstuhl frei geworden ist. Hat dieser Rücktritt etwas mit deiner Pension zu tun? Inwieweit müssen wir eine Bewerbung um das höchste Kirchenamt aus Heidelberg unterstützen? Darauf habe ich geantwortet. Sicher hätte für mich ein solches Amt mittlerweile qualifiziert. Und wir sind Papst, Fritz der Erste, ehemals FEG, wäre schon eine Schlagzeile in Bild wert. Aber ich muss mir nach der FEG Heidelberg nicht mehr jedes Amt antun. Wer einmal auf dem Thron der FEG gesessen hat, dem ist der Petrusstuhl zu wenig. Dann bekam ich eine schöne Karte. Du bist jetzt in einem Alter, wo man alles versuchen muss, frisch und munter auszusehen. Happy Birthday. Oder Alter spielt sich im Kopf ab, nicht auf der Geburtsurkunde. Das hat mich richtig getröstet. Einer schrieb, nun hast du es geschafft. Und noch ein anderer, es ist vollbracht. Und alle Wünsche mündeten so ungefähr so aus, es liegt ja ein ganz besonderes Jahr vor dir, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass alle so ein bisschen mitfiebern. Ich danke auch all denen, die für mich die Kerze angezündet haben. In der Tat, wenn man vor einer solchen Zäsur steht, dann schaut man zurück. Dann hält man Bilanz. Schaut einmal zurück auf sein bisher gelebtes Leben. Und schaut auch ein Stück weit nach vorn, soweit einem das möglich ist. Wie geht's weiter? Überlebst du das, was jetzt kommt? Lasst mich zunächst mal etwas zum Rückblick sagen. Ich muss da gar nichts glorifizieren. Und wie das so manchmal geschieht, wenn so alte Leute so einen Rückblick haben, da wird alles glorifiziert. Die Schule war super, 1+, und die Eltern und das Leben allgemein. Ich kann mir als Christ erlauben, wer sonst kann das Leben so zu sehen, wie es ist. Und wenn ich ein Wort wählen müsste, was ich über mein bisher gelebtes Leben stellen würde, dann wäre das Wort Dankbarkeit. Ich habe 5 Punkte im ersten Teil. Erstens, ich bin Gast auf einem wunderschönen Stern gewesen. Auf einem wunderschönen Stern gewesen. Ich habe sehr gerne gelebt. Und ich finde das Leben ungemein spannend und herausfordernd. Das Leben ist bunt und ist schillernd. Und Gott hat uns auf einen herrlichen Planeten gestellt. Und ich bin dankbar, dass ich da jetzt schon über 60 Jahre drauf sein darf. Und das Leben ist für manche Überraschung gut. Das Leben ist herausfordernd. Für uns alle, glaube ich. Und wir möchten das Leben ja leben. Es soll nicht an uns vorbeirauschen. Und irgendwann fragst du, hast du überhaupt gelebt? Leben ist etwas Spannendes in allen Lebensphasen. Und jede Lebensphase hat auch eine besondere Herausforderung. Und da ist es so ganz wichtig, dass ich die Linie finde, dass ich selber bleibe. Oder wie manche das sagen, dass ich bei mir selbst bleibe. Das ist so wichtig. Jede Lebensphase meines Lebens hatte auch eine eigene Herausforderung und Dynamik. Und jetzt steht etwas Neues bevor. Und das muss man auch ganz bewusst angehen. Ich möchte mich auch darin bewähren. Ich kann wirklich sagen, ich habe ein Stückchen vom Leben gesehen und genossen. Und ich hoffe, das merkt man mir an, dass ich sehr, sehr gerne lebe. Und ich einen Kopf unterm Arm trage und zum Lachen in den Keller gehe. Wenn ich nur allein den Zeitraum bedenke, in dem ich leben dürfte, betrachte ich das als ein großes Geschenk. 65 Jahre und kein Krieg. Wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, dass die jetzt überall zwar stattfinden, aber nicht hier. 65 Jahre, und wer das noch so ein bisschen mitgekriegt hat, wie die Eltern erzählt haben, oder wie der Schwiegervater wirklich durch den Krieg fürs Leben gekennzeichnet worden ist. Und das ist immer mit ihm gegangen. Der ist sehr dankbar, dass er in einer solchen Epoche jung werden durfte und leben durfte. 65 Jahre, allein das ist schon toll. Ich möchte sagen, ich bin wirklich lebenssatt. Das heißt nicht lebensmüde. Das heißt mit Leben gesättigt. Und das ist schön, wenn man das sagen kann. Ich bin Gast auf einem wunderschönen Stern gewesen. Und das habe ich genossen. Zweitens, ich habe in einem schönen Umfeld gelebt. Als erstes wären da meine Eltern zu nennen. Sie haben mehr auf mich abgefärbt, als ich je geglaubt habe. Man denkt so viel zurück, so oft zurück. Sicher kenne ich auch Zeiten, damit mich keiner missversteht, an denen habe ich mich an ihnen gerieben und sie wollten einfach nicht erwachsen werden. Ich muss auch die Eltern nicht glorifizieren. Sie hatten Fehler und sie machten Fehler. Bei meinen Brüdern merkt man das. Bei mir haben sie alles richtig gemacht. Meine Eltern waren ganz einfache, schlichte Menschen, die einen Bauernhof hatten. Und sie waren demütige Menschen. Demütige Menschen. Sie haben gelebt, ja. Gut gelebt. Und sie haben ihr Leben vor allen Dingen aus dem Glauben an Jesus Christus herausgelebt. Ich schaue immer gerne in ihre Ehe zurück. Gewiss ganz anders gelebt in der damaligen Zeit, aber da war etwas sichtbar von einer Wertschätzung, von einem Miteinander, von einem alles besprechen. Da hat nicht einer irgendwie entschieden. Ihr Engagement im Umfeld, das war so eine Selbstverständlichkeit, da brauchte man gar keine Predigt zu hören über sozialdiakonisches Engagement, sondern wenn da links und rechts Not war, da wurde zugepackt. Und es waren Gott hingegebene Menschen, die einen tiefen Wunsch hatten, dass Menschen in ihrer Umgebung Jesus kennenlernen. Und sie haben auch mich und meine Brüder auf das Wichtigste hingewiesen und uns als Eltern immer wieder angehalten, das wird heute vergessen für meine Begriffe, angehalten, ein Leben mit Jesus zu leben. Angehalten. Dafür bin ich dankbar. Als zweites wäre natürlich von dem wunderbaren Umfeld meine Frau zu nennen. Eigentlich finde ich kaum Worte für meine Frau Marie-Louise. Sie hat mich sprachlos gemacht. Aber ich würde mal so sagen, besser hätte es für mich nicht kommen können. Und ich glaube, dass wir, das sage ich ganz nüchtern, ich glaube, wir sind ein sehr starkes Team. Und wir haben immer zeitlebens, und das sind nun schon 40 Jahre, an einem Strang gezogen, in eine Richtung geschaut. Wir haben eine gemeinsame Mitte gehabt, Christus, von der alles ausging und auf die alles zuging. Und wir haben auch immer in einem Biotop gelebt, Gemeinde. Gemeinde war für uns nicht ein fremdes Spielfeld oder ein Arbeitsplatz nur, sondern da haben wir uns genauso gelebt, wie wir zu Hause gelebt haben. Gemeinde als Biotop. Und wenn ich ein Buch schreiben würde, könnte ja noch passieren. Dann würde ich es dir, Marie-Louise, widmen mit den Worten: Für meine Frau Marie-Louise, die mir auf dem Weg durchs Leben zum ewigen Zuhause eine überaus wertvolle Begleiterin in allen Bereichen gewesen ist und mir auch in schwierigen Situationen geholfen hat, an der Gastlichkeit des schönen Lebens nicht irre zu werden. Vielen Dank. Als drittes wäre bei dem schönen Umfeld die Familie zu nennen. Ihr wisst, dass mir immer ein Anliegen ist, ganz eng am biblischen Wort zu bleiben. Ganz eng am biblischen Wort zu bleiben. Und deshalb haben wir auch 3 Kinder bekommen, weil wir uns mit 2 Kindern nur ersetzt hätten. Aber wir sollten uns nach biblischem Wortgebrauch mit 3 Kindern vermehren. Das war ein Anliegen von uns. Familie ist zunächst auch mal Prüfstein. Nirgendwo wird der Glaube so abgeklopft wie in der Familie. Vom Ehepartner und von den Kindern. Und das ist gut so. Da muss man durch. Und das ist gut so und sich bewähren. Und Familie ist auch manchmal Schleifstein. Die Kanten, die wir ja alle haben, die werden da abgeschliffen, wenn wir wirklich ehrlich leben, ehrlich mit Christus. Die Kanten abschleifen und miteinander lernen. Prüfstein und Schleifstein. Wir sind dankbar, dass alle 3 Kinder mit ihren Ehepartnern mit Jesus leben wollen. Das war und ist für meine Frau und mich das erste und tiefste Anliegen. Wer das erste Knopfloch verfehlt, der kommt mit dem Zuknöpfen nicht mehr sauber zurande. Und für uns war es immer eine Überzeugung. Alle Dinge, die auch vielleicht schief gehen, die bekommt man irgendwo hin. Aber das Leben mit Christus ist das Entscheidende. Und wenn ich das Leben mit Christus verpasse, dann habe ich nicht nur etwas verpasst, sondern das Entscheidende mit Folgen für diese Zeit und für die Ewigkeit. Ihr Lieben, wenn wir darin übereinstimmen, dann müssen wir von daher auch unsere Werte setzen. Nicht nur um Anständigkeit und dass sie Danke sagen und vieles andere mehr. Und umgekehrt, wenn man nicht mit Jesus lebt, dann wird alles fragwürdig. Dann fehlt das entscheidende Vorzeichen vor der Lebensklammer. Trotz allem Erfolgen, die man sonst haben kann. Das ist uns ein Anliegen gewesen und auch heute noch. Und ich glaube, dass wir nicht einen einzigen Tag vergessen, auch für die Kinder und für die Enkel, es geht ja weiter, zu beten. Damit der Segen Gottes weitergeht. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist die wichtigste Aufgabe, glaube ich, auch von so Großeltern wie Marie-Louise und mir. Und das möchte ich allen gerne ans Herz legen. Lasst mich ein drittes sagen. Ich habe im geistlichen Dienst das Staunen gelernt. Wie oft habe ich den Satz gehört in diesen 40 Jahren, deinen Job möchte ich nicht haben. Was du dir so alle anhören musst und so weiter und so weiter. Oder antun musst, lassen musst, mag auch sein. Ich sehe das absolut anders. Und da bin ich dankbar. Ich sehe auch Kollegen, die sehr vergrämt aus dem Dienst gehen. Sauer auf den Dienst gehen, an denen ist das Leben scheinbar vorbeigelaufen. Finde ich ganz furchtbar sowas. Paulus schreibt einmal, wer einen geistlichen, pastoralen Dienst versieht, der hat ein schönes Amt anvertraut bekommen. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe im Dienst für Jesus das Staunen gelernt. Und ich habe das Staunen nicht nur gelernt, sondern daraus auch immer wieder einen Gewinn für mich und mein Leben ziehen dürfen. Niemand ist ja so nah am Wirken Gottes wie ein Pastor, oder? Ein Pastor schaut doch Gott über die Schulter, schaut ihm bei seiner Arbeit zu. Denn die eigentliche Arbeit tut immer er. Geistlich bewegen kann ein Pastor nicht. Menschlich pushen, das kann man. Aber geistlich bewegen, sodass das Leben nachhaltig wird, das kann nur Gott durch seinen Heiligen Geist.
und ihm dabei über die Schulter zu schauen, das habe ich ungemein spannend empfunden. Über sein Eingreifen und Neugestalten im Leben vieler Menschen und nicht zuletzt auch im eigenen Leben. Ja, als Pastor bekommt man viel Einblick in das Herz des Menschen, wie es wirklich aussieht. Nicht nur die Außenfassade, sondern wie es wirklich aussieht. Und das, was man dort sieht und hört, das gibt einem sehr viel fürs eigene Leben, jedenfalls mir. Ich habe dabei immer in den eigenen Spiegel geschaut und immer festgestellt, das, was Bruder X und Schwester Y sagt, das kennst du auch, mindestens ansatzweise. Das wäre dir auch schon passiert. Und genau das bewegt dich. Deshalb habe ich dabei auch immer wieder neu zur Selbsterkenntnis geführt und ganz gewiss auch zur Demut. Und ich habe gemerkt, du bist genau wie die oder wie der. Ihr seid in einem Boot, aus einem Holz geschnitzt. Das ist ein wertvoller Dienst. So entfernt man sich nicht von Menschen. So wird man nicht hochmütig. Dann bleibt man, wer man ist, und Christusbedürftig. Und man wird zutiefst dankbar. Das ist ein Wert, den ich aus dem Dienst, den ich tun durfte, über die 40 Jahre für mich persönlich ziehen durfte. Und in all dem ist mir auch der Himmel realer und voller geworden. Freunde, es ist so wichtig, dass der Himmel für uns gefüllt ist und dass da nicht langweilig zugeht und ganz realer zugeht. Wir sind unterwegs dahin. Und ich möchte das auch sagen, dass meine Ehe durch den Dienst nicht gelitten hat, auch wenn man vielleicht zeitlich auf manches verzichtet hat, sondern dass meine Ehe durch den Dienst noch schöner und gesegneter geworden ist. Ich möchte nicht schweigen von dem, was er in meinem Leben und auch in meinem Dienst getan hat. Viertens, ich habe den Sinn des Lebens erkennen dürfen. Den Sinn des Lebens erkennen dürfen. Man fragt sich ja in einem solchen Lebensabschnitt noch einmal ganz neu, warum bist du eigentlich über diesen Planeten gelaufen? Warum eigentlich? Warum bist du da gewesen? Und hast du den roten Faden erkennen dürfen? Und bist du ihm gefolgt? Hast du ihn durchgezogen? Was ist der Sinn deines Lebens? Das ist ja die wichtigste Frage, oder? 60 Jahre gelebt und nie gewusst, warum überhaupt hier über diesen Planeten stolziert zu sein. Das ist eine Katastrophe, ist das. Und auf manchem Grabstein müsste stehen, er wusste nie, warum er lebte. Einfach nur Gas gegeben. Das kann es doch nicht sein. Meine Antwort ist sehr klar und einfach. Der Sinn des Lebens ist, Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und mich in einem anderen Leben an ihm und mit ihm zu freuen. Das ist eine kurze, ganz knackige Formel, aber die stimmt. Und dass ich das erkennen durfte, erfüllt mich mit einem unwahrscheinlichen Dank. Und das erkennen zu dürfen, erfüllt mit einer ganz großen Dankbarkeit und macht auch gelassen. Ich weiß, an wen ich glaube und noch viel mehr, wem ich gehöre. Wem ich gehöre. Und das Höchste meines Lebens ist, ihn zu kennen, ihn zu lieben und ihm dienen zu dürfen. Und ein Fünftes. Ich habe auch schwere Lebenserfahrungen machen müssen. Es gibt keinen Menschen, der geradlinig zum Himmel marschiert, der nur Glück hat, dem alles gelingt, der nur Erfolg hat und nicht auch von Niederlagen und Tiefschlägen berührt wird und sie verdauen muss, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Und deshalb muss unser Lebensfundament, unser Lebenshaus tief gegründet sein. Muss ein Fels und Fundament haben, sonst bricht es ein, sonst wird man scheitern. Schwere Erfahrungen, da fiel mir ein, dass auch zwei unserer Kinder sehr schwer erkrankt waren, beziehungsweise auch einen Bergunfall hatten in Garmisch-Partenkirchen. Da haben wir gezittert. Und ich werde diese Augenblicke nie vergessen und habe sie noch lebendig vor mir. Es gibt schmerzvolle Erfahrungen, die man mit sich selber macht. Wo du feststellst, du bist schuldig geworden. Und als Christ nimmt man die Dinge ernst. Du bist schuldig geworden. Es gibt schmerzvolle Erfahrungen, die andere dir zugefügt haben. Wo du merkst, das ist ungerecht. Und das macht was mit dir. Wo du investiert hast und wo du enttäuscht wurdest. Das schmerzt. Darf ich es mal so sagen? Niemand erreicht ohne Narben das Ziel. Niemand. Und niemand erreicht ohne hoffentlich durch Jesus verbundene und verheilte Wunde das Ziel. Niemand. Ihr lieben Freunde, und da bin ich dankbar, dass ich einen Heiland kenne. Einen Heiland kenne, der mit mir durchs Leben geht. Und man braucht eine geistliche Strategie, um geistlich gesund zu bleiben und um durchzukommen. Für mich sind das zwei Worte gewesen. Einmal 1. Petrus 4. Die vergebende Liebe deckt eine Menge Böses zu, was dir auch von anderen Menschen zugefügt wird. Eine Menge Böses zu, das ist eine meiner Lieblingsworte. Damit kann ich Enttäuschungen und Bitterkeiten immer wieder loslassen und wieder neu anfangen und neu Vertrauen schenken, trotz allem. Und ein zweites Bibelwort. Wir können unser Herz beruhigen, wenn es uns anklagt, weil unsere Liebe nur Stückwerk ist. Wir dürfen wissen, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles. Er kennt unser Bemühen und unsere Grenzen und er weiß auch, wie ich es eigentlich gemeint habe, auch wenn ich es vielleicht nicht gut rübergebracht habe. Das ist ein ungemein entlastendes Wort. Damit erfährt man Entlastung des eigenen beschwerten Gewissens, kann die Enttäuschungen über sich selber überwinden und dankbar und froh weitermachen. Das ist für mich eine gesunde geistliche Strategie, um im Leben so wie es mal ist und mit mir selber so wie ich mal bin, wirklich zu leben. Nicht nur zu überleben, sondern gut zu leben. Und das verdanke ich meinem Herrn. Die tiefen Lebenserfahrungen, die habe ich nicht gesucht. Die haben mir auch manchmal nicht geschmeckt. Aber sie haben immer etwas mit mir gemacht. Immer etwas mit mir gemacht. Sie haben einmal meinen Glauben immer wieder neu gereinigt von dem, was ich beim Glauben zugetan hatte. Was Christus nicht versprochen hatte. Was ich mir aber irgendwie eingebildet hatte. Und das merke ich im Leben von vielen Menschen. Da gibt es Enttäuschung. Der Glaube muss gereinigt werden. Es hat mich auch tiefer in die Demut reingezogen. In die Demut reingezogen und näher und tiefer zu Jesus gebracht. Und wenn ich das so sehen kann, ich habe gestern Abend nochmal bei Bonhoeffer nachgelesen, wenn ich das so sehen kann, kann ich auch dankbar sein für die schweren Ereignisse im Leben.
Fazit: Danke, Herr, für mein Leben. Ich habe nicht nur ein ausgefülltes, sondern auch ein erfülltes Leben gehabt. Und das sind bekanntlich zwei Paar Schuhe. Und nun zum Ausblick. Wie gesagt, ich bin 65 Jahre alt geworden. Das heißt, vom Durchschnittsalter des deutschen Mannes, 77 Jahre, habe ich 84% gelebt. Dass man nicht immer davon ausgehen kann, haben wir in der vorigen Woche erlebt, als wir den Bruder von Marie-Louise mit 63 Jahren beerdigen müssten, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und deshalb der Satz, so Gott will und wir leben, den habe ich früher ein bisschen belächelt, wenn den ältere Menschen mal ein bisschen gesagt haben, muss ich ehrlich gestehen, der wird für mich immer realer. So Gott will und wir leben. Bei allen Plänen, die auch jetzt weiter gemacht werden, und da habe ich eine ganze Menge. Ich gehe ganz gelassen und erwartungsvoll in die Rente. Es stimmt wirklich, was viele sich nicht vorstellen können, so höre ich das immer wieder, ich freue mich drauf. Sicher ist das eine Herausforderung, aber die nehme ich an. Ich weiß nicht, wer vorige Woche in der RNZ den Artikel gelesen hat, Urlaub für immer. Ist nicht mein Bild drauf, sondern eine nette, hübsche Frau ist da drauf. Aber ich nehme das mal so für mich. Und da ist eine Frau, Sozialpädagogin, Sigi Klarenbach, die sagt, alle, die 55 sind, wer ist 55 und etwas mehr, bitte mal die Hand hoch. Ihr müsst Tag und Nacht jetzt darüber nachdenken, was ihr ab 65 machen wollt. So sagt sie hier, damit man nicht in ein Realitätsloch falle. Und dann führt sie da einiges auf. Hochinteressant, ich kann den mal verborgen. Keine Angst, ich falle nicht in ein Realitätsloch. Sicher, lasst mich das mal so sagen. Ganz offen und auch ganz nüchtern. In Rente gehen heißt ein Stückchen Vorsterben erleiden. Vor 14 Tagen war ich auf einer Tagung und da kam nachher ein Kollege auf mich zu und dann sagte er mir, weißt du, stell dich drauf ein, du bist nicht mehr so gefragt. Ja, manche laufen an dir vorbei heute und ich habe den Eindruck, dass sie mich nicht mehr kennen. Und er sagte das mit einer großen Wehmut. Kennen mich nicht mehr. Ich habe zusammen mit meiner Frau Marie-Louise reflektiert. Die Zahl der Mails, der empfangenen Mails, die wird zurückgehen. Nach dem Urlaub, letzten Urlaub hatten wir 936 Mails abzuarbeiten. Die Post wird weniger werden. Die Telefonate werden weniger werden. Nur eins wird zunehmen, die Arztbesuche. Meinst du, ich lasse denen das Geld, das hole ich mir wieder jetzt. Ganz klar. Ihr lieben Freunde, das gilt es ganz nüchtern zu sehen. Und sich darauf einzustellen. Das heißt, ja zu sagen, ins zweite Glied zu treten oder ins dritte. Das heißt, auch nicht mehr unbedingt im Mittelpunkt zu stehen, nicht mehr so gefragt sein, nicht mehr auf der Bühne, sondern unter der Bühne oder hinter der Bühne zu stehen, andere zu stärken. Oder darf ich es anders sagen, dass das Ich etwas abnimmt und andere wachsen und vor allen Dingen er. Und das alles zusammengenommen heißt, Demut lernen. Dem möchte ich mich stellen. Bitte jetzt kein Mitleid und dass manche denken, naja, ich schreibe Ihnen in 3 Monaten mal eine Karte, damit er wieder mal Zeit hat, da zum Briefkasten zu gehen und was rausholen zu können. Also, das durchschaue ich, Freunde. Das hat keinen Zweck. Das hat absolut keinen Zweck. Aber das ist mal ganz wichtig. Und das ganze Leben, so las ich gestern Abend noch, ist letztlich auch ein Loslassen. Ein Loslassen. Und das werde ich einüben. Übrigens, meine Frau geht noch nicht in Pension, die arbeitet noch 5 Jahre. Muss noch arbeiten, ich habe das erreicht. Also, trotzdem, ich trete gerne in die zweite Reihe.
Und ich würde auch so sagen, ich brauche auch die Bühne nicht. Und ich habe auch keinen Unentbehrlichkeitskomplex. Das ist schlimm, wenn Leute meinen, es lief nur mit ihnen. Und sonst wird alles ein Bach runtergehen. Aber das heißt, in Rente gehen heißt ein Stück Vorsterben erleiden. Zweitens, das hat aber auch etwas ungemein Befreiendes an sich. Gordon MacDonald, ein bekannter Redner, hat einmal gesagt, unter der Überschrift Tipps für angehende Rentner, du stehst nicht mehr im Wettbewerb und spielst außer Konkurrenz. Darüber muss man mal länger nachdenken. Du stehst nicht mehr im Wettbewerb, in diesem knallharten Wettbewerb, weiß nicht, ob das unter Pastoren auch der Fall ist, aber irgendwo musst du dich immer mit anderen messen, wirst beurteilt an anderen und so weiter. Du stehst nicht mehr im Wettbewerb und das, was du tust, ist außer Konkurrenz. Das finde ich ungemein befreiend. Das finde ich ungemein befreiend an der Stelle. Ihr Lieben, wenn ich jetzt noch etwas für mein Ego tun müsste und für meinen Selbstwert tun müsste, nach so vielen Jahren, da wäre es schlimm um mich bestellt. Da müsste man wirklich Kerzen anzünden. Ich muss doch niemand etwas beweisen oder mehr beweisen. Gott sowieso noch nie, den Menschen auch nicht. Gott beurteilt letztlich meinen Dienst, hat etwas ungemein Befreiendes an sich. Und mir selbst auch muss ich nichts beweisen. Ich bin ganz zufrieden. Ich bekam einen Geburtstagswunsch, da heißt es, bleib nicht so, wie du bist. Wir sagen immer, bleib so, wie du bist. Bleib nicht so, wie du bist, sondern werde noch Christusähnlicher und somit selbst im Ruhestand noch effektiver. Das ist gerade das Effektiver, das kann nur ein Chef irgendwo sagen, der noch mehr rausholen will, hatte ich manchmal den Eindruck. Aber es ist ein guter Freund von mir, der darf das. Bleibe nicht so, wie du bist, sondern werde Christusähnlicher und somit selbst im Ruhestand noch effektiver. Christus ähnlicher werden, darin wachsen, das ist für mich auch weiter dran. Im Sinne von Paulus, alles, was ich habe, das ist so wertvoll, aber ich habe es noch nicht begriffen, ich jage ihm auch noch nach. Dynamisch nach vorwärts gehen, dass Christus weiter an mir arbeiten kann. Das ist ein Prozess. Und in dem stehe ich, in dem möchte ich auch weiter stehen an der Stelle. Und dann ein drittes, ich muss nicht mehr, aber ich kann und ich darf. Ich muss nicht mehr. In Rente gehen ist ein irdisches Datum. Gott hat keine Rentner. Für ihn bleiben wir unabhängig vom Alter genauso wertvoll, genauso Geliebte, genauso Mitarbeiter. Gott liebt und braucht Rentner. Zumindest gebraucht werden die Rentner in der Gemeinde. Gerade bei unserer deutschen Lebenspyramide und bei dem knallharten und manchmal übermenschlichen Gefordertsein der Jüngeren brauchen wir Rentner, die sagen, Herr, hier bin ich und ich verschenke mich auch an deine Gemeinde. Ihr lieben Freunde, ich möchte hier auch noch ein bisschen kitzeln, lasst mich das mal tun an der Stelle. Ich wünsche, dass Menschen, die Christen sind und dann in Rente gehen, dass sie sich auch unterscheiden von anderen, die in Rente gehen und nicht mit Christus leben. Ich wünsche auch dieser Gemeinde viele Senioren, die sich auf eine ganz neue Weise dem Christus zur Verfügung stellen. Was für ein Potenzial an Menschen, dass wir neu entdeckt werden. Ich weiß, dass viele immer sagen, ich würde gerne mehr tun, Jesus, in deiner Gemeinde dienen. Aber du kennst den wahnsinnigen Stress, das stimmt. Und die wenige Zeit. Und deshalb geht es nicht. Aber lieben Freunde, das gilt ja dann nicht mehr, wenn ich in Rente gehe, oder? Dann fällt das Argument weg. Und dann werde ich an der Stelle wirklich gefragt, ob ich es ernst gemeint habe und leider nicht anders konnte. Dass mich da keiner missversteht an der Stelle. Ich freue mich unwahrscheinlich, dass es ein Stück weit nachlässt. In der Tat, weniger Verantwortung ist, nicht in der ersten Reihe sitzen zu müssen, dass ich freier und flexibler bin, dass ich ein bisschen später aufstehen kann, etwas mehr Freizeit und Sport genießen kann, meine Frau verwöhnen kann, die Enkel beschäftigen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr urlauben kann. Mag wirklich so sein. Aber ich sehe meinen Sinn wirklich nicht darin, dass das Hauptaugenmerk darauf liegt, wenn ich jetzt Rentner werde, dass ich die letzten Fleckchen dieser Erde noch besuche und irgendeiner Weise bestaune, um das Leben zu genießen. Freunde, ich habe das Leben genossen. Und ich habe jetzt keinen Bedarf, etwas nachzuholen, weil ich hinter dem Leben hergehechelt und nachhergelaufen wäre. Ich habe gelebt. Und das ist, glaube ich, wichtig. Dass wir nirgendwo etwas sagen, erst dann und dann beginnt das Leben und dann beginnt das Leben und dann bin ich gestorben. Sondern, dass ich lebe. Ob ich jetzt im Beruf stehe oder wo auch immer, wie mein Platz auch ist, wirklich lebe. Mit Christus lebe. Aber jetzt etwas nachholen, das finde ich ungemein schade. Und solange mir Gott Leben und Gesundheit schenkt und erhält, will ich ihm auch weiter zur Verfügung stehen. In anderer Form. In der Tat. Freier und so weiter und so weiter. Und im zweiten Lied. Ich habe die Tage einen Besuch gemacht. Und dann sagte mir dieser Mann, Herr Weidemann, ich möchte gerne einmal die Woche mit Ihnen reden können. Ich habe gedacht, siehst du, das ist, demnächst hast du mehr Zeit, jetzt kannst du das nicht, einem Einzelnen so viel Zeit widmen. Aber dann kannst du das. Vielleicht dich auch um die kümmern, die von anderen übersehen werden, kein Vorwurf. Aber dann bist du frei, Menschen zu dienen, sie liebend in den Arm zu nehmen und sie weiter zu bewegen, zum Sinn des Lebens zu Christus hin. Der irdische Vertrag ist immer zeitlich begrenzt, aber der geistliche Dienst bei Gott ist eine Lebensstellung. Ist eine Lebensstellung. Damit höre ich nicht auf. Ich habe noch zwei wunderbare Worte von Kollegen bekommen. Ich freue mich, dass du nicht nach einem geruhsamen Feierabend fragst, sondern nach einer veränderten Platzanweisung im Reich Gottes. Einer veränderten, ja. Aber nach wie vor. Und unser Präse schrieb mir, Jesus wird dich auch ohne Anstellung gebrauchen. Das ist gut. Das ist eine gute Sache. Jesus wird dich auch ohne Anstellung gebrauchen. Und Gordon MacDonald, er sagte nicht nur, du bist jetzt außer Konkurrenz, sondern er sagte auch, werde jetzt Vater. Werde Vater. Das heißt nicht, werde alles Besserwisser. Nimm den jungen Leuten Entfaltungsspielraum. Erspare ihnen nicht, dass sie aus eigenen Fehlern lernen müssen. Ganz gewiss nicht. Das sollte nicht der Fall sein. Werde Vater, das heißt für mich, lass in dein Herz und in dein Leben schauen. Gib nicht mit den Höhen an, sondern lass auch Menschen in die Tiefen deines Herzens schauen. Höre zu. Sei offen und rede ehrlich über dein Versagen. Und ermutige und vor allem dann geh mit allem gemeinsam mit ihm zu Jesus. Das verstehe ich darunter. Und ein letztes. Ich lebe einem großen Finale entgegen. Das Größte und Schönste kommt noch. Wir lieben unseren Herrn jetzt schon mit ganz großer Freude. Aber er ist auch für uns und auch für mich noch inkognito, verborgen. Und oftmals betrüben wir unseren Herrn. Aber es kommt der Tag, an dem stehen wir ihm gegenüber und sehen ihn, wie er wirklich ist. Und dann heißt es dort, und dann werden wir ihm gleich sein. Das heißt, und das überlege mal, dann wird nichts Unschönes, Gemeines und Sündiges mehr an dir sein und an mir sein. Und dann können wir ihn loben, so wie er es verdient. Und dann wird der Vorhang zurückgezogen. Und dann wird alles klar sein, alles klar sein. Alles klar sein, was hier auch bei Christen und in meinem Leben noch unklar ist. Alles wird klar sein. Und dann wird Ewigkeit gefeiert. Ohne Disharmonie durch Leid und Tod und Sünde. Weil der Christus die Werke des Teufels besiegt hat, wie wir eben gehört haben. Und auf dieses große Finale bin ich unheimlich gespannt. Und darüber denke ich immer mehr nach. Ich schließe mit einem Bekenntnis. Ich habe den besonderen Segen Gottes mein ganzes Leben hindurch erfahren. Gott hat viele Wunder vollbracht. Und welche Freude ist es für mich, sie miterleben zu dürfen. Er hat mir in jeder Situation geholfen und ich kann ehrlich und froh bezeugen, der Segen des Herrn hat mich reich gemacht. Allen Reichtum der Welt möchte ich nicht geben, gegen diesen großen Herrn, meinen guten Hirten, eintauschen. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich den gleichen Weg mit Jesus gehen, den ich gegangen bin. Die Treue und Güte Gottes haben mich bis zu dieser Stunde begleitet. Und ich schließe mit einem Lied, was mir sehr viel bedeutet. Gott war so gut zu mir. Er war bei mir, als in den Stürmen des Lebens ich stand. Er bewahrte und führte mich sicher, auch wenn ich es nicht immer verstand. Gott gab mir Kraft aus der Fülle. Jeder Segen kam aus seiner Hand. Auch in Fragen und schwerer Entscheidung gab er mir seinen Rat und Verstand. Dies sage ich allen zum Zeugnis. Für den Herrn leben hat sich gelohnt. Er gab Sieg in mancherlei Kämpfen und mit Freude hat er mich belohnt. Bald werde ich vor ihm stehen, meinem Heiland, der alles mir war. Dann will ich ihn dort loben und preisen für sein Werk, das auf Erden geschah. Amen. Ich lade euch ein, diesen Herrn zu ehren, und das ist der Übergang zum Abendmahl, was wir dann miteinander feiern. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Wir stehen dazu auf.